möchte gerne am Anfang noch einmal beten und Jesus bitten, dass er uns segnet. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir hier zusammen sein können. Und wir wollen dich bitten, dass du jetzt zu uns sprichst durch dein Wort. Segne einen jeden von uns. Amen. Ja, liebe Gemeinde, manchmal kommt man ja beim Bibellesen wirklich ins Staunen. Weiß nicht, ob euch das schon mal so gegangen ist, dass ihr schon mal ins Staunen gekommen seid. Da lesen wir zum Beispiel in Apostelgeschichte Kapitel 2, wie durch die Pfingstpredigt des Apostel Petrus 3000 Menschen zum Glauben kamen. Moment, doch ja, das war das. Da heißt es nämlich, die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tage etwa 3000 Seelen hinzugetan. Das ist beachtlich. Man kann darüber direkt stolpern, über diese 3000. Warum war das damals so ein gewaltiger Start? 3000 Leute aus dem Stand. Ich glaube, Gott wollte damit gleich an den Beginn stellen, denn das ist wirklich die erste Gemeinde, das erste Mal, dass Gemeinde auftrat. Meines Erachtens wollte Gott damit gleich an den Anfang der Gemeinde stellen, ja, dass Gemeinde etwas Großartiges ist, dass Gottes Rettungsgnade nicht geizig ist. Sie hat verändernde Kraft. Gemeinde Jesu soll bedeutsam sein. Dann schauen wir uns manchmal so um und sagen, ja, wo ist die Bedeutsamkeit? Nun geht es dabei nicht erst um die große Zahl von 3000, wohl aber eben um die Bedeutsamkeit. Ich denke, das wollte Gott damit deutlich machen. Es muss nicht jede Gemeinde 3000 gerade haben, aber dass am Anfang so eine Menge von Menschen zum Glauben kam, das hat was zu sagen. Und eben nicht nur Bedeutsamkeit, sondern auch in ihrer Bedeutsamkeit auch Wirksamkeit. Dazu kommt, der Erfolg des Petrus lag ja wohl nicht in seiner ausgefeilten Rhetorik. Es wird jedenfalls nirgendwo berichtet, dass er einen Rhetorikkurs genommen hätte. Wobei es gut ist, wenn man verkündigt, auch einen Rhetorikkurs zu nehmen. Da mal von ganz abgesehen. Aber das war bei Petrus nicht der Fall. Nein, es war wirklich, und das will auch dieser Text sagen, der Heilige Geist, der die Worte der Predigt bevollmächtigte, und darum geht's, ihnen Lebendigkeit und Gewicht gab, um bis in die Herzen der Menschen vorzudringen. In Jerusalem entstand aus dem Nichts tatsächlich eben plötzlich eine kraftvolle Gemeinde. Nun, eine Gemeinde mit Retterkraft muss auf biblischen Grundlagen und mit der Kraft des Heiligen Geistes aufgebaut sein, so wie uns die Apostelgeschichte 2,42 lehrt. Und dieser Text begleitet uns, oder dieser Vers begleitet uns ja jetzt schon die dritte Predigt. Aber da wollen wir mal die einzelnen Elemente anschauen. Dort lesen wir: Sie verharrten, Luther übersetzt, sie blieben beständig, aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Vier wichtige Elemente werden hier genannt. Bleiben in der Lehre der Apostel, bleiben in der Gemeinschaft, bleiben im Brotbrechen oder im Abendmahl, bleiben in den Gebeten. Im Urtext steht die Mehrzahl, deswegen sage ich mal Gebete. Luther übersetzt Gebet. Um ein Bild uns über den biblischen Aufbau von Gemeinde zu machen oder entstehen zu lassen, bedienen wir uns eines Bildes, welches der Apostel Paulus in seinem Epheserbrief verwendet, in dem er schreibt, ihr seid auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. In ihm wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn und in ihm werdet auch ihr mit auferbaut zu einer Behausung Gottes im Geist. So wie der Tempel in Jerusalem auf einem Fundament aufgebaut worden ist, ausgerichtet auf den Eckstein, hab mal diesen Pfeil hier, da sehen wir den Eckstein, auf dem, nach dem alles ausgerichtet worden ist. Und zwar ist das ein zentraler Punkt gewesen auf dem Zionsberg, dem Berg Moria. Das ist identisch, der Berg Moria und der Zionsberg. Aha, Moria, Mose, Entschuldigung, Abraham. Abraham hat auf dem Berg Moria seinen Sohn Isaak opfern sollen. Und auch genau auf diesem Berg ist der Tempel gebaut worden. Kein Zufall, sondern Gott wollte das so. Abraham musste seinen Sohn nicht opfern, aber Jesus wird geopfert, nicht auf diesem Berg, aber in Jerusalem. Der Eckstein, und mit diesem Eckstein wird Jesus verglichen. Nach ihm richtet sich alles aus. Und die Grundlegung, die sich nach dem Eckstein richtet, braucht die Gemeinde, damit sie gesund wachsen kann. Als Grundlegung braucht sie ein Fundament. Das Fundament der Gemeinde ist Jesus, der der Eckstein ist, und als Grundlegung das Fundament, die Lehre der Apostel. Dazu gab es, wie gesagt, Predigten, die kann man auch nochmal im Internet anhören. Vielen Dank, Regina, dass du nochmal darauf hingewiesen hast. Da kann man sich die Predigt anhören. Der Mörtel, der die lebendigen Steine zusammenhält, Paulus spricht ja dann, oder auch Petrus spricht ja dann von den lebendigen Steinen, die diesen Bau ergibt, und meint die Gemeinde, wir sind also lebendige Steine, um im Bild zu bleiben. Der Mörtel der lebendigen Steine, der diesen Bau zusammenhält, besteht aus drei Bestandteilen, der Mörtel. Zum einen aus dem Band der Gemeinschaft. Zum zweiten aus dem Band des Brotbrechens und zum dritten aus dem Band des Gebetes. Über den ersten Teil oder das erste Bestandteil dieses Bandes der Gemeinschaft hatten wir auch eine Predigt und die kann man auch nachhören vom 13.09. Heute nun wollen wir uns mit dem Brechen des Brotes, dem Abendmahl, beschäftigen. Thema der Predigt ist schon genannt worden. Gemeinde nach dem Willen Gottes, beständig im Brotbrechen. Wir wollen schauen, warum wird in Apostelgeschichte 2,42 insbesondere auch das Abendmahl genannt. Einführend kann man sagen, das zeigt uns an, im Abendmahl liegt eine besondere Bindekraft für die Gemeinde Jesu. Sie kann sich aber nur in und unter uns entfalten, wenn wir miteinander um das biblische Verständnis vom Abendmahl ringen. Zuerst mal sehen wir im Zusammenhang mit dem Abendmahl, wie eng Judentum und Christentum miteinander verknüpft sind. Denn als Jesus das Abendmahl einsetzte, es also erstmalig mit seinen Jüngern feierte, das war am Vorabend der Kreuzigung, wir feiern das Gründonnerstag, eröffnete er es nämlich ganz klassisch als ein Passafest. Im Passafest erinnern sich die Juden bis heute an die Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten. Als Gottes Strafgericht durch Ägypten rollte, weil der Pharao in seiner Sturheit nicht bereit war, das Volk Israel ziehen zu lassen, schützten sich die Israeliten auf Befehl Gottes hin mit dem Blut eines Lammes. Ein tadelloses Lamm sollten sie nehmen, es schlachten, mit dem Blut des Lammes die Pfosten ihrer Haustüren einstreichen, in der die Familie saß, miteinander das Fleisch des Lammes aß. Und wer das tat, wurde vor dem Strafgericht Gottes bewahrt. Zu jenen Familien kam der Todesengel nicht ins Haus. Menschen allerdings, die ihre Häuser nicht unter den Schutz des Blutes eines Lammes stellten, wurden vom Todesengel heimgesucht. Und dieser Todesengel tötete alle Erstgeborenen. Also den Erstgeborenen, das erstgeborene Kind, aber auch die Erstgeborenen der Tiere. Und die Israeliten erlebten, wie sie verschont geblieben sind. Alle die, die sozusagen gehorsam waren und das Blut des Lammes an ihre Türpfosten gestrichen hatten. Dieses Erlebnis sollte das Volk Israel in ganz besonderer Weise mit Gott verbinden. Und Gott trug dem Volk auf, jährlich im Passamahl an dieses Ereignis zu denken und diese Erinnerung von Generation zu Generation weiterzugeben. Jede Familie im Volk Israel zu jeder Zeit soll sich mit der ersten Generation, welche die wunderbare Befreiung aus Ägypten erlebte, identifizieren. Jesus nun konnte eben 1200 Jahre später an dieses Passafest anknüpfen. Damals im Jahr 30 nach Christus, also 30 nach Christus war ja das Todesjahr von Jesus, als er gekreuzigt wurde, begann Jesus am grünen Donnerstag mit seinen Jüngern ganz klassisch das Passamahl zu feiern. Und da haben wir den Predigttext ja gerade gehört. Da heißt es, und er sprach zu ihnen, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passa mit euch zu essen, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Und er nahm einen Kelch, dankte und sprach, nehmt diesen und teilt ihn unter euch. Hier sehen wir, das Passamahl war nicht ein reines Gedächtnismahl, sondern es erinnerte auch an den verheißenen Messias. Also das Passamahl schaute auch in die Zukunft, nicht nur in die Vergangenheit, 1200 Jahre zurück, sondern auch in die Zukunft, dass nämlich ein Messias kommen sollte, den die alttestamentlichen Propheten vorhergesagt haben. Ja, nun steht im Text, Jesus nimmt zuerst einen Kelch. Gewiss war es der erste Kelch, der zur Eröffnung des Passamahls aus den miteinander getrunken wurde. Der erste Kelch von insgesamt 5 Kelchen. 5 Kelche, die im Vollzug des Passamahls eine Rolle spielen bei den Juden. Und ich möchte die Kelche mal kurz vorstellen. Der erste Kelch ist der Kelch der Danksagung. Also das Passamahl wird mit der Danksagung eröffnet. Der zweite Kelch ist der Kelch der Plagen. Da erinnert man sich an die Plagen, die in Ägypten passiert sind, mit denen Gott das Herz des Pharao wenden wollte. Und der Pharao hat sich immer wieder verhärtet. Der dritte Kelch ist der Kelch der Erlösung. Er erinnert an die Erlösung aus Ägypten. Der vierte Kelch ist der Kelch des Lobes. Ja, weil man sich freut, wir sind erlöst. Und der fünfte Kelch ist der Kelch des Elia, dessen Kommen angekündigt wird. Das ist der größte und schönste Kelch. Ein Sohn, er steht auf dem Tisch vor einem leeren Stuhl und ein Sohn muss vor die Haustür gehen und nachsehen, ob Elia kommt. Das ist also im Judentum so, die das Passamahl feiern. Denn im Judentum wartet man ja heute noch auf den Messias. Wenn Elia nicht auf der Straße zu sehen ist, bedeutet das, der Messias kommt noch nicht. Deshalb nächstes Jahr in Jerusalem. Vielleicht kommt der Messias dann. Das ist das jüdische Passamahl mit diesen 5 Kelchen. Die spielen da eine besondere Rolle. Doch nun, während Jesus das Matzenbrot nahm, veränderte er auf einmal die Liturgie des jüdischen Passafestes. Bisher war es alles ganz normal, wie das die Jünger gewohnt waren. Aber auf einmal veränderte er es. Da heißt es nämlich dann, er nahm das Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach, dies ist mein Leib. Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Auf einmal, ganz überraschend für die Jünger, lenkt Jesus die Gedanken der Jünger weg von den Lämmern in Ägypten. Von vor 2000 Jahren. Lenkt weg von diesem Opfer, was die israelischen Familien damals eben geopfert hatten, hin auf sein Leben und auf seinen Leib. Wieso tat er das? Weil Jesus um seinen Kreuzestod wusste. Er wusste, morgen werde ich gekreuzigt. Er wusste, dass er diesen Kreuzestod erleiden muss, weil er die Welt erlösen wollte. Der Messias-Tod ist der Erlöser-Tod. Wenn wir nun im Abendmahl das Brot erhalten, dann sollen wir uns daran erinnern, welch krankmachende zerstörerische Kraft die Sünde in unserem Leben hat oder mit sich bringt. Sünde hat wirklich ein gewaltiges, negatives, finsteres Potenzial, alles kaputt zu machen. Uns selbst, unsere Beziehungen zu unseren Mitmenschen und die Beziehung zu Gott. Sünde ist der zerstörerische Virus oder das zerstörerische Virus, gegen das keine Masken und auch kein Abstand halten hilft. Sünde macht uns alle fertig. Und wer wach lebt, merkt das auch, wie kaputt Sünde machen kann, Menschen kaputt machen kann. Sünde ist das Menschengift schlechthin. Und gegen dieses Menschengift hilft nichts anderes als nur eines. Nicht das Blut der Lämmer von vor 1200, mittlerweile sind es ja 3200 Jahre, sondern das Opfer von Jesus. Denn von der Macht der Sünde müssen wir erlöst werden. Es ist eine Erlösung, eine Befreiung notwendig. Wir sind auch als Verkündiger immer in der Gefahr, Jesus Christus auf eine Ebene mit Psychopharmaka zu reduzieren. Das klingt dann so: Mit Jesus Christus in deinem Leben wird es dir besser gehen. Wende dich an Jesus und er bringt dir Freude in dein Leben. Mit Jesus bewältigst du die Probleme deines Lebens besser. Das ist oft Inhalt von Predigten. Und man ist immer in der Gefahr, dass man nur so predigt. Ehrlich gesagt, viele Texte moderner Lobpreislieder spielen in dieser Liga. So sehr ich auch Lobpreislieder wirklich liebe, aber darin sehe ich eine echte Schwäche. Wenn man mal darauf guckt, was sagen eigentlich Lobpreislieder? Oft sind es Wohlfühllieder, ja, dass man sich so ein bisschen wohlfühlt und man sich in einen Wohlfühlmodus hineinbringt. Das ist eine Gefahr. Jesus hat doch nicht den Himmel verlassen, um uns lediglich Lebenshilfe zu geben. Und wenn wir das anderen Menschen immer nur so sagen, Jesus gibt Lebenshilfe, dann ist das zu kurz gegriffen. Das ist viel zu flach gedacht. Nein, Jesus sagt von sich selbst, ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Es geht um die Verlorenheit. Es geht um unsere Verlorenheit. Deswegen ist Jesus gekommen. Und um nichts weniger geht es. Jesus möchte, dass ich, dass du, dass sie gerettet werden. Und das kostete den Leib das Leben von Jesus. Ja, warum sind wir eigentlich Christen? Warum bist du Christ? Ist gut, wenn wir uns das deutlich machen, denn dann können wir es auch anderen sagen. Warum sind wir Christen? Weil es uns besser geht damit? Vielleicht auch. Aber es ist nicht die tiefste Aussage. Die wichtigste Aussage ist, ich bin in erster Linie deshalb Christ, weil Jesus mich von dem Fluch der Sünde erlöst hat. Deswegen bin ich Christ. Er hat uns von dem Fluch der Sünde erlöst und damit uns frei gemacht. Und daran soll das Abendmahl erinnern. Und im Abendmahl freue ich mich, dass Jesus für mich und für meine Mitchristen neben mir seinen Leib gegeben hat. Von daher dieses Element hier auch in diesem Vers Apostelgeschichte 2,42, da wird das Abendmahl genannt aus diesem Grund, weil es uns in die Tiefe führt, warum Jesus gestorben ist für uns, warum wir Christen sind. So lenkt Jesus mit seinen Worten den Blick weg von den Lämmern, welche in Ägypten geschlachtet wurden, hin zu sich selbst, von dem es im Johannesevangelium heißt, siehe da das Lamm Gottes. Merkt ihr, warum Jesus das Passamahl eingeführt hat vor 1200 Jahren? Damit später die Menschen erklären, warum Jesus, das Lamm Gottes, sterben musste. Nicht nur wegen einer Versklavung in Ägypten, sondern wegen einer Versklavung durch die Sünde. Und dann nahm Jesus einen weiteren Kelch, wenn man genau hinguckt, das ist also nicht der gleiche Kelch, sondern einen weiteren Kelch, den dritten Kelch, der jetzt bei der Passafeier an der Reihe war, denn wir lesen bei Lukas weiter, ebenso nahm er auch den Kelch. Merkt ihr, oben steht Kelch, das überlesen wir oft. Es kommt jetzt noch ein weiterer Kelch ins Spiel. Und hier heißt nicht einen Kelch, sondern hier steht, nahm er den Kelch nach dem Mahl. und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Denn jetzt nahm er den Kelch der Erlösung, den er nicht mehr deutete auf das, was damals in Ägypten passierte, sondern jetzt nahm er den Kelch der Erlösung und deutet ihn auf seinen eigenen Kreuzestod. In der Offenbarung singt und lobt die erlöste himmlische Gemeinde vor dem Thron des Lammes. Dort lesen wir das. Du hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft, aus dem jedem Stamm, jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Und der Apostel Paulus mahnt in Korinth, die Korinther, ihr seid teuer erkauft. Das ist es. Ihr seid teuer erkauft. Deswegen sind wir Christen. Wegen nichts anderem. So erinnert uns das Abendmahl regelmäßig an das Zentrum unseres Christseins. Jesu Leib und Blut bindet uns an Jesus und an sein Erlösungswerk. Er hat uns, die wir an Jesus glauben, tatsächlich erlöst von der zerstörerischen Bindung der Sünde. Wir sind frei von der Macht des Todes und sind gebunden durch den Bund seines Blutes an Jesus. Deswegen steht auch hier Bund. Wir sind neu gebunden, aber eben frei geworden von einer ganz zerstörerischen Bindung. Und dieser Bund, den wir mit Jesus eingegangen sind, das ist ein Erlösungsbund, ein Bund, der uns in die Freiheit ins Leben hineinführt. Und das wiederum ermöglicht eine starke Verbindung der lebendigen Steine, also uns hier, innerhalb des geistlichen Baus. Oder anders gesagt, eine starke Bindung unter uns, die wir an Jesus glauben. Gemeinde ist im tiefsten Kern eine erlösten Gemeinschaft. Das sind wir. Ist das nicht toll? Wir sind eine erlösten Gemeinschaft. Verstehen wir, warum der Heilige Geist unter den vier Dingen, die er in Apostelgeschichte 2,42 aufzählt, auch das Abendmahl nennt? Eine ganz zentrale Sache. Und es ist sehr wichtig, dass uns das immer wieder bewusst wird, weil wir es gerne auch so, ja, feiern wir noch Abendmahl. Ja? Nein, es ist eine ganz zentrale Sache. Das Abendmahl führt uns regelmäßig vor Augen, schreibt uns ins Herz, lässt uns im wahrsten Sinne des Wortes auf der Zunge zergehen, warum wir Gemeinde Jesu sind. Noch ein paar Worte zur Praxis des Abendmahls. Ein heilsames Element im Umfeld der Abendmahlsfeier ist das Schuldbekenntnis. Von Martin Luther kennen wir ja das Zitat, wir müssen unseren alten Adam täglich ersäufen, aber Vorsicht, der Sauhund kann schwimmen. Jetzt wisst ihr mal, wie dieses Tier aussieht. Ich habe es mal hier im Internet gefunden. Der gemeine Sauhund, ja. Das Ding kann schwimmen. Und er meint damit den alten Adam. Er meint damit unser altes Wesen. Und wer ehrlich ist als Christ, wird das bejahen. Da hat Luther sich sehr gut beobachtet, sich sehr selbst sehr beobachtet. Mensch, ich bin zwar Christ, aber der Sauhund, der alte Adam, der kann schwimmen. Auch wenn wirklich wahr ist, wir sind Erlöste durch Jesus Christus und das wird dadurch nicht negiert, ist die Sünde so zäh, dass sie immer wieder unser Wesen und unser Leben durchsetzt. Und Sünde hat so hässliche Folgen, um nochmal in das Bild des Mauerwerkes zu kommen, wie wenn eine Mauer ausblüht. Jeder Maurer, jeder Hausbauer hat Angst davor, dass seine Hausmauer irgendwann mal so aussieht. Wenn ständig Feuchtigkeit in ein Mauerwerk dringt, verursacht das irgendwann das Ausblühen von Salzen. Anzeichen sind das von Zersetzungsprozessen in der Mauer. Solche sogenannten Ausblühungen sind wirklich sehr ärgerlich. Und die destabilisieren natürlich die Mauer. Die wird dadurch nicht fester, sondern sie wird lockerer und baufällig. Und müsste unbedingt saniert werden. In der Gemeinde ist es nicht das eindringende Wasser, sondern in der Gemeinde ist es unvergebene Schuld. Unvergebene Schuld, die den Zusammenhalt unter den lebendigen Steinen gefährdet. Sünde verursacht zerstörerische Prozesse im Miteinander der Gemeinde. Prozesse, die sie stark gefährden und hässlich macht. Das müssen wir wissen. Deshalb müssen wir jeder unter uns, jeder von uns, Sünde radikal bekämpfen. Wir dürfen uns damit nicht abfinden. Ich darf mich damit nicht abfinden. Jeder sollte sich damit nicht abfinden, sondern das Angehen. Sünde verursacht zerstörerische Prozesse. Und deshalb müssten wir jeder unter uns immer wieder täglich zu Jesus Christus gehen. Täglich seine Sünde ihm bekennen. Es ist ein tägliches Geschäft eigentlich, dass wir täglich zu Jesus gehen und das, was wir in unserem Herzen spüren an Sünde, ihm sagen. Und im Zusammenhang mit dem Abendmahl gibt es innerhalb des allgemeinen Sündenbekenntnisses eine gute und wichtige Gelegenheit, Schuld persönlich vor Gott beim Namen zu nennen und symbolisch gesprochen unter dem Kreuz Jesu abzulegen. Wie schön ist es, wenn wir am Abendmahl frei werden von all den Belastungen, die durch Sünde auf uns lasten. Das ist wirklich befreiend. Ich hoffe, wir merken, wenn Sünde in unserem Leben ist. Es gibt auch Menschen, die merken das gar nicht. Die haben keinen Blick dafür. Ich merke es nur, wenn ich im Lichte Gottes bin. Ansonsten habe ich keine Sündenerkenntnis. Und dann gehe ich wie so ein Mauerwerk durch die Gegend und merke es gar nicht. Es ist wichtig, dass wir das merken. Und wenn ich keine Sündenerkenntnis habe, dann darf ich Gott mal bitten, Herr, zeig mir doch, wie bin ich eigentlich? Zeig mir dort, wo ich ausblühe und schenke, dass ich das bereinigen kann bei dir. Was aber hebt nun das Abendmahl ab von einem reinen Sättigungsmahl? Luther sagt dazu in seinem großen Katechismus, das Wort muss das Element zum Sakrament machen. Andernfalls bleibt es ein bloßes Element. Und weiter sagt er, wenn also über Brot und Wein die Worte Jesu gesprochen sind, sind Brot und Wein eingefasst, das ist wie so ein Edelstein, eingefasst und darin gebunden. Dann ist das Abendmahl wirklich ein Abendmahl. Und er schreibt dann auch noch, und wenn das auch unwürdig ausgeteilt wird, das kann ja auch passieren, dennoch steht Gott dazu. Es hat also keine Bedeutung, wie wir Menschen dann letztlich, wir sollen damit würdig umgehen, klar. Aber es hängt nicht an uns Menschen, sondern es ist eine Gabe Gottes. Warum ist das so? Weil es der Herr so geordnet hat. Und so dürfen wir mit gläubigen Herzen fassen, dass in diesem Brot und Wein, das wir am Abendmahl zu uns nehmen, sich Jesus Christus uns heilsam mitteilt, wirklich ganz nah zu uns kommt. Ich wünschte mir, viele von uns haben auch sicherlich eine hohe Meinung vom Abendmahl. Aber wenn es nicht so ist, dass wir heute neu wieder wissen, was das Abendmahl bedeutet. Bei Ignatius von Antiochien finden wir Worte, die etwas über das urchristliche Verständnis des Abendmahls aussagen. Er hatte gesagt, das Brot, das wir gemeinsam essen, ist das Mittel, dessen Einnahme unsterblich macht. Das Brot, das wir miteinander essen, ist das Mittel, dessen Einnahme unsterblich macht. Das ist nicht magisch gemeint, ja, so dass man sagt, das ist wie so eine Magie. Nein, sondern das Abendmahl lässt uns ganz existenziell die Teilhabe am Heil schmecken, welches uns Jesus Christus geschenkt hat. Darum geht es, wenn wir zusammen miteinander das Abendmahl feiern, Anteil haben an dem einen Brot und dem einen Kelch, deswegen leide ich ein bisschen unter diesen vielen Kelchen. Wir sollten immer, wenn wir jetzt auch durch die Corona-Zeit diese vielen Kelche haben, daran denken, es ist ein Kelch eigentlich. Weil es das Bild, ist ganz, ganz wichtiges Bild, ja. Jesus Christus ist der eine. Es ist nur der eine Weg zum Heil. Und deswegen der eine Kelch. Und außerdem ist es noch ein wichtiges Bild, dass wir alle zusammengehören. Und bei den Einzelkelchen denkt man immer, jeder kriegt so sein Teilchen davon. Bei der Hostie das gleiche Problem. Aber wir dürfen das wissen. Ich denke, das ist nicht das Wichtige, wie wir es austeilen, sondern wie unser Verständnis ist vom Abendmahl. Das ist wichtig, dass wir das auch wissen, dass wir als Gemeinde zusammengehören, Geschwister, auf gleicher Augenhöhe miteinander da stehen, bedürftig sind. Alle brauchen wir Jesus Christus, sein Erlösungswerk. Und dass wir schuldig werden voreinander, uns aber auch gegenseitig vergeben dürfen. Das ist doch so eine wunderbare Verheißung, wie wir im Vaterunser auch beten, dass wir immer wieder neu anfangen dürfen. Das ist das große Plus der Gemeinde. Und das dürfen wir wissen. Darum geht es, wenn wir zusammen miteinander Abendmahl feiern. Der Herr Jesus hat uns das Abendmahl befohlen, weil er uns und die ganze Gemeinde dadurch segnen möchte und es ein ganz wichtiges Bindemittel ist für die Gemeinde. Amen.